Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Vielen Dank für das herzliche Willkommen, dass ich bei euch sein darf heute zum Gottesdienst, auch schon heute Morgen in der ersten Stunde viele gute Impulse mitbekommen habe durch das gemeinsame Feiern des Gedächtnismahls. Ja, ich habe für euch etwas mitgebracht heute Morgen, was mir auf dem Herzen liegt seit einiger Zeit. Ich möchte mit euch nachdenken über Psalm 77. Der ist mir vor einiger Zeit begegnet und ich dachte, es ist vielleicht ganz interessant für euch, mit mir zusammen über diese Dinge nachzudenken, die der Heilige Geist in Psalm 77 uns zu sagen hat. Ich möchte mal hinten anfangen im Psalm und möchte mit euch zunächst mal lesen die Verse 12 bis 21. Psalm 77, 12 bis 21. Ich erkläre euch gleich, weshalb ich mit dem zweiten Teil des Psalms beginne. Da schreibt der Psalmist: Ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit. Und ich sinne nach über alle deine Werke und erwäge deine großen Taten. O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du, o Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Als dich, o Gott, die Wasser sahen, als dich die Wasser sahen, da brausten sie. Ja, das Meer wurde aufgeregt, die Wolken gossen Wasser aus, es donnerte im Gewölk und deine Pfeile fuhren daher. Deine Donnerstimme erschallte im Wirbelwind, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und zitterte. Dein Weg führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Dieser Psalm, der so großartig hier die Wunder Gottes beschreibt, ist in einer schwierigen Situation entstanden, unter schwierigen Umständen. Deshalb klingt die erste Hälfte des Liedes vollkommen anders. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt den ersten Teil lesen. Da heißt es nämlich: Ich rufe zu Gott und will schreien. Zu Gott rufe ich und er wolle mich hören. Zur Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist bei Nacht ausgestreckt und ermüdet nicht. Meine Seele will sich nicht trösten lassen. Denke ich an Gott, so muss ich seufzen. Sinne ich nach, so ermattet mein Geist. Du hältst meine Augenlider offen. Ich werfe mich hin und her und kann nicht reden. Ich gedenke an die alte Zeit, an die Jahre der Urzeit. Ich gedenke an mein Saitenspiel in der Nacht. Ich sinne in meinem Herzen nach und es forscht mein Geist. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Ist's denn ganz und gar aus mit seiner Gnade und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein? Und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Ich glaube, dass allen klar ist, wenn wir diesen Text lesen, ganz gleich nach welcher Übersetzung, dass sich der Verfasser offenbar in einer großen inneren Not befunden haben muss. Irgendetwas in seinem Leben, was uns nicht näher beschrieben wird, bereitete ihm größten Kummer. Er war vollkommen niedergeschlagen. Verzweiflung hatte ihn gepackt und hier kämpft jemand mit größter Entmutigung. Sein Gott und Herr, dem er vertraute, schien ganz weit weg zu sein. Sein Gott und Herr, dem er vertraute, schien sehr klein zu sein. Und Fragen und Ratlosigkeit plagen ihn. Ich bin sicher, dass jeder von uns heute Morgen, der hier ist, solche Zeiten schon mal erlebt hat. Und ich denke jetzt nicht an Zeiten, bevor man sein Leben Jesus anvertraut hat, sondern auch, seitdem man sein Leben Jesus anvertraut hat. Dass es solche Phasen in unserem Leben gibt, Umstände, die uns dahin bringen, so eine ähnliche Verzweiflung zu empfinden wie dieser Psalmdichter. Wo sich Schwierigkeiten und Probleme so mit uns in der Dauerschleife befinden. Man denkt, jetzt muss irgendwann so der Ausgang kommen und es muss besser werden, aber es kommen wieder neue Schwierigkeiten hinzu. Und Körper und Seele scheinen an ihre Belastungsgrenze gekommen zu sein. Nirgendwo ein Lichtblick oder Hoffnungsschimmer und die Gefühle fahren Achterbahn. Und sowas kann passieren. Solche Zeiten können durchaus vorkommen und ich finde es gut und bin dankbar dafür, dass Gottes Wort das nicht verschweigt. Dass uns nicht nur die großen Helden gezeigt werden, wo es immer rund läuft, wo es keine Schwierigkeiten gibt, keine Ängste, keine Zweifel, sondern dass hier jemand ist, der ganz offen darüber spricht, dass es im Moment in seinem Leben ganz unten durchgeht. Und in der letzten Woche war ich im Austausch mit einer lieben Schwester, die mir wirklich ein Vorbild ist, auch so im geistlichen Leben, die intensiv mit dem Herrn Jesus unterwegs ist. Und dann sagte sie zu mir, ich dachte immer, wenn man lange Zeit in der Nachfolge steht, dann hat man Ängste und Sorgen überwunden. Und sie hat manches Handicap in ihrem Leben. Und sie sagt, ich habe Angst, im Alter alleine zu sein. Wer kümmert sich dann um mich? Sie hat Probleme mit dem Hören und mit dem Reden. Und sie sagt, ich habe Angst, irgendwann alleine zu sein. Und wer kümmert sich um mich? Und sie kann keine Kinder bekommen. Sie sagt, in jungen Jahren habe ich das eigentlich unter den Füßen gehabt. Aber jetzt im Alter kommt das hoch. Warum darf ich keine Kinder haben? Warum ist dann niemand, der mich im Alter auffängt? Und so weiter. Dann habe ich ihr zurückgeschrieben, wir haben gemailt. Also das mit dem zunehmenden Alter und zunehmenden Jahren an Nachfolge, dass man dann irgendwann Ängste und Sorgen überwindet, das kann ich auch nicht bestätigen. Ja? Das ist nicht so. Das wäre schön, wenn man mit zunehmendem Alter und mit geistlicher Reife auf einmal keine Sorgen und keine Befürchtungen und keine Ängste mehr empfinden würde. Das wäre eine tolle Sache. Aber die Bibel verheißt uns das offensichtlich nicht. Sie verheißt uns nur, dass wenn wir uns an den Herrn halten, wir mit ihm alle Herausforderungen meistern können. Aber dass keine Herausforderungen mehr kämen oder dass sie uns kalt ließen, das sagt die Schrift nicht. Und ich konnte ihr eben diesen Psalm auch mitgeben und sagen, da steht das. Da ist jemand, der auch wahrscheinlich offensichtlich viele großartige Erfahrungen mit dem Herrn gemacht hat, der jetzt aber durch bestimmte Umstände auch in einer Phase ist, wo er alles in Frage stellt und wo er sehr angefasst ist davon, dass es Nöte in seinem Leben gibt. Aber das ist ja die Frage, die sich uns stellt, was sollen wir machen, wenn solch dunkle Momente über uns kommen? Und deswegen dachte ich, möchte ich euch heute Morgen mit in den Psalm 77 nehmen, weil uns da eine Antwort gegeben wird. Ich habe heute Morgen vielleicht ein Wort nicht an alle, aber ich habe heute Morgen ein Wort an alle Grübler. Ich bin ein Grübler, das habe ich von meinem Vater mitbekommen. Und wer Grübler ist, der weiß, was das bedeutet. Man kann nicht so leichtfertig über alle Dinge hinweggehen, sondern es holt einen immer wieder ein. Grübler, das sind Leute, die denken immer wieder darüber nach. Die müssen alles von jeder Seite beleuchten und nochmal gucken, ob sie nicht irgendetwas vergessen haben. Und ich habe mich dabei ertappt und habe das mal als Thema heute Morgen gewählt. Grüble nicht, denke nach. Das ist ein Unterschied. Nachdenken ist etwas ganz anderes als zu grübeln. Und grübeln, das heißt, ständig seine Sorgen zu wälzen, sie immer wieder zu nehmen und immer wieder darüber nachzudenken. Knete nicht weiterhin deine Probleme. Beklage nicht lauthals deine missliche Lage, sondern denke nach über Gottes Führung. Das ist das, was der Psalmist macht. Er kommt aus dem Grübeln ins gute geistliche Nachdenken. Geistliches Nachdenken ist in Ordnung. Raubt uns auch nicht den Schlaf. Aber Grübeln raubt uns den Schlaf. Das heißt, wenn wir abends, wenn wir im Bett liegen, dann alle Probleme auspacken und vor uns aufstellen und dann darüber nachdenken, wie das wohl morgen gelöst werden könnte. Sinne nach über Gottes Handeln. Bewege seine Macht und Wunder. Erinnere dich daran, halte dich fest daran und bekenne. Schau mal, was für ein wunderbarer Vers. Vielleicht vergisst du vieles von dem, was ich heute Morgen sage. Aber eines möchte ich dir mitgeben. Psalm 77, Vers 15. Du bist der Gott, der Wunder tut. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Du bist der Gott, der Wunder tut. Der Psalmist erlebte also Not wie wir. Ich weiß nicht, in welcher Verfassung du heute Morgen hier sitzt. Was familiär oder beruflich in deinem Leben in der letzten Woche oder in der letzten Zeit vorgefallen ist und was mit dir hier hereingekommen ist, was dir im Nacken sitzt, was dir auf den Schultern liegt oder auf dem Herzen. Der Psalmist erlebte Not, wie du und ich, aber er ging mit der Not nicht um, wie wir das häufig tun. Mir geht's gerade nicht so gut, hören wir oft. Ich kann nicht zum Gottesdienst kommen. Ich muss erstmal Ruhe finden. Momentan plagen mich große Sorgen, deshalb kann ich nicht zum Bibelkreis kommen. Dafür habe ich gerade nicht den Kopf frei. Gibt es das nur in unserer Gemeinde, solche Sätze, oder fallen die auch bei euch? Ja? Viele Fragen über Gott und Gottes Handeln beschäftigen mich. Ich kann jetzt nicht stille Zeit machen, bevor diese Fragen nicht alle beantwortet sind. Und das ist genau der falsche Ansatz. Das ist genau falsch rum. So macht der Psalmist eben nicht, dass er alles zurückstellt, weil er gerade in Problemen steckt. Der Psalmist hatte eine völlig andere Haltung. Er konzentriert sich nicht weiterhin auf seine Sorgen, er wühlt nicht länger in seinem Kummer, er zermartert sein Hirn nicht weiterhin mit fruchtlosen Fragen und Zweifeln, sondern er bleibt stehen und er denkt nach. Er denkt nach über den Gott, der Wunder tut. Und das verändert seine ganze Einstellung, das verändert dieses Lied, das so negativ anfängt und so wunderbar endet. Weil er zwischendrin einen Stopp gemacht hat. Er hat sich verweigert, weiterhin auf dieser Strecke, auf dieser Richtung unterwegs zu sein, sondern die Richtung in seinem Denken zu ändern. Wenn unsere Gefühle Gott klein machen, dann müssen wir mit unserem Gedanken Gott groß machen. Das ist etwas, was wir lernen müssen, wenn unsere Gefühle Gott klein machen. Und man kann das förmlich spüren, wenn man den ersten Teil des Psalms liest, wie Gott immer kleiner wird, immer mehr in den Hintergrund tritt, bis er diesen Stopp macht und seine Einstellung ändert. Und das ist etwas, was der Teufel in unserem Leben immer möchte, Gott klein zu machen. Und er kommt oft über die Gefühlsebene und benutzt das Gefühl, und er wirft Fragen auf und stellt den Herrn in Frage. Das ist so seine Lieblingswaffe. Und wenn wir das merken, dass unsere Gefühle Gott klein machen, dass unsere Gefühle in Frage stellen, ob unser Gott der Gott ist, der Wunder tut, dann müssen wir anfangen, gut und geistlich nachzudenken. Dann müssen wir mit unseren Gedanken den Herrn groß machen. Du musst richtig denken und an das Richtige denken. Ja, ich glaube, dass wir als Christen, gerade in unserer Zeit heute, in der Generation, vielleicht in der Gefahr stehen, das Gefühl etwas überzubetonen. Dass wir von dem guten Nachdenken über geistliche Dinge vielleicht etwas abgekommen sind. Wirklich nachzudenken, was steht geschrieben und was ist die Wahrheit und nicht, was ist mein Gefühl, was empfinde ich gerade so emotional, sondern was steht geschrieben? Was habe ich mit dem Herrn erlebt? Ich muss mir die Fakten vor Augen führen und nicht die Emotion. Als Erinnerungs- und Studienobjekt wählt der Verfasser die großartigen Wunder Gottes. Vielleicht ist das ja auch ein Grund dafür, dass der Jesus das Gedächtnismahl eingesetzt hat. Dass wir uns erinnern an das, was er getan hat. Tut dies zu meiner Erinnerung. ja, zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch an die Fakten, an die harten Fakten. Und unterstelle deine Emotionen der Wahrheit. Und ganz besonders hat sich der Psalmist das Wunder der Errettung Israels am Roten Meer vorgenommen und vor Augen gestellt und ins Bewusstsein gerufen. Über dieses Ereignis denkt er ja nach in diesen Versen 15 bis 21. Und da geht es um Stärke, da geht es um Wunder, da geht es um Macht, da geht es um Befreiung, da geht es um Majestät, da geht es um Führung, nur um einige Stichworte herauszugreifen. Und er merkt, wie er loskommt von sich selbst, wie er wegschauen kann. Das ist unser Problem. Mir ging das auch so heute Morgen, als ich die ersten Minuten hier saß bei euch, dass ich merkte, ich bin eigentlich mit mir beschäftigt, statt mit dem Herrn. Aber deswegen kommen wir doch zusammen, ja? Weil wir uns mit dem Herrn beschäftigen wollen und nicht mit uns selbst. Und dass das so mein Anliegen war, Herr, hilf mir wegzuschauen von mir auf dich. Ja, es geht jetzt um dich und es geht gar nicht so sehr um mich. Und das ist das, was in unserem Leben wichtig ist, zu verstehen. Es geht nicht um mich, sondern es geht um ihn. Es geht um den Herrn. Wir sind viel zu sehr fixiert auf uns selbst. Wir müssen lernen, auf ihn zu schauen. Und das hat der Psalmist begriffen. Und er holt sich die Wunder Gottes vor und studiert sie, ja, gedanklich. Viele von uns kennen ja den Bericht von Gottes wunderbarem Eingreifen am Roten Meer. Der Bericht steht in 2. Mose 14. Da wird berichtet, wie Männer und Frauen, Senioren und Kinder und Tiere hoffnungslos verloren schienen. Vor ihnen das Wasser, hinter ihnen die ägyptische Armee und links und rechts Wüste. Also Israel befand sich mit dem Rücken buchstäblich an der Wand, ja, ausweglose Lage, ihr sicherstes Ende. Wir wissen heute dürfen wir das wissen, dass die Sache anders ausgegangen ist. Aber versetz dich mal in die Situation Israels damals. Egal wo du hinschaust, keine Hilfe, kein Ausweg. Kennst du solche Umstände, wo du hingucken kannst, wo du willst, du siehst da keinen Notausgang, es ist alles verschlossen. Und so ging es Israel damals auch. Wir wissen heute, dass die Sache völlig anders ausgegangen ist, als Israel das erwartete. Tatsächlich teilte sich das Rote Meer. Und dadurch konnte das ganze Volk Israel unbeschadet das andere Ufer erreichen. Ich lese mal aus 2. Mose 14, 21 und 22. Ihr kennt das, da steht, als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht hindurch durch einen starken Ostwind hinweg. Und er machte das Meer zu trockenem Land und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Diese Begebenheit ist eigentlich sehr kurz beschrieben für die Größe des Ereignisses. Ja? Wir haben andere Ereignisse in der Bibel, die aus unserer Sicht nicht so gewaltig sind wie dieses Ereignis. Die werden viel detaillierter beschrieben. Aber dieses großartige Wunder wird eigentlich nur mit einigen Sätzen erwähnt. Und dann wird es nochmal in den Psalmen aufgegriffen. Psalm 106, Vers 9. Da heißt es, er bedrohte das Schilfmeer, dass es vertrocknete und ließ sie durch die Fluten gehen wie auf einer Steppe. Was mir in beiden Stellen aufgefallen ist, sowohl in 2. Mose 14, Vers 21 und 22, als auch hier im Psalm 106, Vers 9, ist, dass beide Stellen das Trockene betonen. Also Israel hat keine Wattwanderung machen müssen durchs Rote Meer. Die standen nicht knöchel- oder knietief im Morast, sondern da steht, nicht nur, dass das Wasser sich teilte, sondern sie gingen trockenen Fußes hindurch. Eigentlich zwei Wunder, ne? Also wenn das Wasser sich teilt, wenn du irgendwo Nordsee-Fan bist und das Wasser ist nicht da, ist ja meistens so, ja, wenn du im Urlaub fährst und kommst an und willst ans Wasser, ist es nicht da, sondern nur Dreck und Schlamm. Und dann ist es morastig. Ne? Da kannst du nicht eben so drüber laufen, sondern da musst schon gewappnet sein, dass du mindestens bis zu den Knöcheln oder auch tiefer durchs Watt läufst. Ne? Viele machen das ja freiwillig. Aber Israel musste nicht durchs Watt laufen, sondern es war trocken. Sie gingen trockenen Fußes hinüber. Israel ging durchs Rote Meer, ohne nasse Füße zu bekommen. Nicht nur das Wasser teilte sich, sondern der Boden war trocken. Was in 2. Mose 14 nochmal nur kurz mit zwei Sätzen beschrieben wird, das schildert der Heilige Geist im Psalm 77 ausführlich. Nochmal, ja, Psalm 77, 15 bis 21, du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Als dich, o Gott, die Wasser sahen, da brausten sie. Ja, das Meer wurde aufgeregt. Die Wolken gossen Wasser aus. Es donnerte im Gewölk und deine Pfeile fuhren daher. Deine Donnerstimme erschallte im Wirbelwind. Blitze erhellten den Erdkreis. Die Erde erbebte und zitterte. Dein Weg führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten, und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Das hat mich so beeindruckt, ich habe euch gesagt, dass mich dieser Text vor einiger Zeit sehr persönlich gepackt hat. Zu seiner Rettung, zur Rettung seiner geliebten Leute hat Gott der Herr die Kräfte der Natur in heller Aufregung versetzt. Ja, hier ist eigentlich die Beschreibung, was damals stattgefunden hat. 2. Mose sagt uns nur die Fakten, aber hier wird beschrieben, was da eigentlich sich in diesem Augenblick ereignet hat. Den menschlichen Waffen Pharaos setzte der Herr seine göttlichen Waffen entgegen. Hier ist die Rede von, wir würden heute sagen, Monsterwellen, Platzregen, Gewitter, Orkan, Erdbeben. Das alles hat sich an diesem Tag da an der Stelle ereignet, wo Israel keinen Ausweg mehr sah, ja, wo sie sich hoffnungslos verloren wähnten. Und ich dachte, da muss ganz schön was los gewesen sein. Ja, wir denken immer, Israel ist gekommen, dann haben sie hinten die Ägypter gehört und vor sich das Wasser und haben gesagt, Herr, was sollen wir tun? Und auf einmal bahnte sich ein Weg. Und dann sind sie da durchgegangen und super, Halleluja, alles paletti. Aber so war das nicht, ja, sondern hier steht, dass die Erde gebebt hat, dass die Naturgewalten in die Ketten gingen. Das muss ein gewaltiges Szenario gewesen sein. Ja. Der Schöpfergott zeigte seine Mittel und Möglichkeiten. Gott, der Herr, ließ seine Muskeln spielen. Und das Meer, so wird uns gesagt, war völlig aus dem Häuschen. Das war nicht so eine Brise, ja, wie wenn du irgendwo am Mittelmeer stehst, im Sommer in deinem Urlaubsort und die Wellen plätschern, sondern hier türmten sich die Wellen auf. Es regnete, wie man so heute sagt, Hunde und Katzen. Ne? Es goss in Strömen, überall am Himmel bis zum Horizont, Blitz und Donner und dazu dieser Hurricane, der beschrieben wird. Und alles mit solch einem Getöse, dass die Erde unter den Füßen Israels bebte. Den Israeliten ist bestimmt das Herz in die Hose gerutscht. Ja. Sie dachten also, wenn es die Ägypter nicht schaffen, uns umzubringen, dann dieses Wetter. Ja. Dann sind es diese Naturgewalten, die hier losbrechen. Und Gott ist gegen uns. Sie müssen gedacht haben, Gott hat uns aus den Augen verloren. Nicht nur, dass die Ägypter hinter uns herjagen, sondern jetzt sind auch die Naturgewalten noch gegen uns. Aber dann ist plötzlich der Weg frei. Und der Rettungsweg, die Rettungsgasse, ne? Achtung, Rettungsgasse bilden. Der Rettungsweg führte mitten durch das Meer hindurch. Glaubt ihr, dass ein Israelit damit gerechnet hätte? Dass ein Israelit daran gedacht hätte? Weil es war noch nie passiert. Wie hätten sie auf die Idee kommen sollen? Niemand sah einen Ausweg. Niemand sah einen Ausweg. Dein Weg ist der Weg Gottes. Gottes Wege führen durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Wer hätte daran gedacht? Wer hätte das für möglich gehalten? Vielleicht kann ich so ein bisschen deine Gedanken lesen, dass du jetzt gerade hier sitzt, zuhörst und denkst, na super, jetzt erzählst du uns was vom Roten Meer. Wenn du wüsstest, wie es in meinem Leben aussieht, was habe ich davon, dass Gott durch Mose und Aaron Israel trockenen Fußes durchs Rote Meer geführt hat? Toll, super, Halleluja, dass der Herr das gemacht hat, aber das nützt mir heute wenig. Vielleicht denkst du so. Aber ich möchte dich an etwas erinnern, was wir in der ersten Stunde bedacht haben. Was würdest du denn sagen, was ist denn das größere Wunder? Dass Gott durch Mose und Aaron das Volk Israel trockenen Fußes durchs Rote Meer geführt hat oder dass du aus deiner Sünde errettet Gewissheit des ewigen Lebens hast? Was ist wohl das größere Wunder? Das Wunder, was Gott durch Mose und Aaron getan hat oder das Wunder, was Gott durch Jesus Christus auf Golgatha getan hat? Ich glaube, Golgatha ist das größere Wunder. Ja? Dass Gott die Fluten der Sünde geteilt hat für dich und mich. Ich weiß ja nicht, was du für einen Lebenshintergrund hast, aber ich kenne ja meinen. Und dass ich Gewissheit des ewigen Lebens und Vergebung meiner Sünde habe, ist für mich jedes Mal, jeden Tag ein neues Wunder. Es gibt ein Wunder in meinem Leben und das heißt, mir ist Erbarmung widerfahren. Das ist das größte Wunder, dass Gott mit mir Erbarmen hatte, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Ich weiß nicht, ob Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, aber für mich auf jeden Fall. Ja? Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, obwohl er mich kennt. Wir singen das, ja. Du liebst mich, obwohl du mich kennst. Und da ist eine tiefe Wahrheit drin. Ja? Niemand kennt dich so, wie Jesus dich kennt. Und trotzdem ist Jesus für dich gestorben. Das ist das größte Wunder. Sieg über die Sünde. Sieg über den Tod. Sieg über alle Herrschaften. Als wir vorhin hier gebetet haben, da wurde mir so klar, das Lamm, ja, der Bruder hat es gesagt, ne, kein Bär, kein Löwe, sondern ein Lamm. Der Jesus, das Lamm. Und was hat das Lamm am Kreuz gemacht? Alle Bestien in den Kerker gesperrt. Alle Bosheiten überwunden. Das steht in der Schrift, dass Jesus am Kreuz über alle Mächte triumphiert hat. Geht dir das manchmal, wenn du durch einen Zoo gehst oder Tiergarten und du stehst vor den Löwen? Ich liebe ja Katzen. Ja, wir haben ja zu Hause Stubentiger und ich liebe halt Wildkatzen. Und dann stehe ich bei den Löwen oder bei den Geparden und Tigern. Dann denke ich immer, gut, dass da eine dicke Scheibe dazwischen ist. Ne? Weil die sehen mich ja als Mittagessen. Ne? Und dass ich denke, stell dir mal vor, der Wärter würde vergessen, das Tor richtig zu schließen. Ne? Dann wäre es vorbei. Und weißt du, wie viele Bestien einfach nur darauf warten, dich zu verschlingen? Ja, Gottes Wort sagt, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und er würde dich verschlingen, wenn Jesus ihn nicht in Schach halten würde. Wenn Jesus ihn nicht besiegt hat. Die Bibel redet von den Abgründen und von den Dämonen, die nur darauf warten, uns zu verführen. Jesus hat dem Petrus gesagt und seinen Jüngern, dass der Teufel sie sichten wollte. Das heißt, er möchte unseren Glauben zerstören. Er möchte unser Leben zerstören. Warum kann er das nicht? Warum darf er das nicht? Weil Jesus es ihm verboten hat. Jesus hält die ganzen Mächte und Kräfte in Schach, die unser Leben zerstören möchten. Und dafür bin ich dankbar, dass Jesus das am Kreuz getan hat. Dass er sie alle in Schach hält und dass sie ohne ihn, ohne Gottes Zutun, nichts tun dürfen. Satan durfte nichts tun im Leben Hiobs, was Gott nicht zugelassen hat. Das ist für mich das größte Wunder, dass der Jesus, das Lamm, alle Mächte, alle Kräfte besiegt hat am Kreuz und gesagt hat, da ist euer Platz. Und du bewegst dich keinen Millimeter, wenn ich das nicht will. Ist das nicht großartig? Ich glaube, wir würden uns gar nicht mehr aus dem Haus trauen oder aus dem Bett trauen, wenn wir wüssten, was Satan alles für Ziele hat, wie er unser Leben zerstören möchte. Und wir nicht wüssten, Jesus ist größer. Das ist mein Lieblingsvers geworden. 1. Johannes 4, Vers 4. Der in uns wohnt, ist größer als der in der Welt ist. Liebe Geschwister, wenn ich das nicht wüsste, dann würde ich mich gar nicht raustrauen. Wenn ich nicht wüsste, dass mein Herr größer ist als alle Mächte und Kräfte dieser Welt und die Herde alle besiegt am Kreuz und die Helden alle in Schach bis zu ihrem endgültigen Gerichtstag, wenn der Tod und der Teufel und alle seine Galgenvögel für ewig hinter Schloss und Riegel kommen. Wenn ich das nicht wüsste, dass sie so lange keinen Anspruch an unser Leben haben, weil Jesus seine Hand über uns hält, dann könnte uns Angst und Bange werden. Jesus ist der Sieger, ist der Herr. Also sagt nicht, ja, wenn ich wie Israel am Roten Meer wäre, ja, wenn ich sowas erleben dürfte. Wir haben heute Morgen gefeiert, dass wir viel Größeres erlebt haben, nämlich ewige Vergebung über unsere Schuld und Sünde, Gewissheit des ewigen Lebens, dass wir wissen, dass er, der das gute Werk in uns angefangen hat, es vollenden wird, dass er uns unsträflich vor das Angesicht Gottes stellen wird. Egal, was wir heute sind, wie fehlerbehaftet, wie unvollkommen wir sind, alles das wird der Herr Jesus bis zum Augenblick unserer Vollendung fertig machen und vollenden. Das ist unser Trost, das ist unsere Hoffnung. Und es ist viel größer als das, was Israel am Roten Meer erlebt hat. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und das größte Wunder ist am Kreuz für dich und mich geschehen. Und deswegen dürfen wir wissen, Gott kennt Wege und schafft Auswege. Weil er mich liebt, weil er seine Liebe bezeugt hat, kann es gar nicht so sein, dass du ohne Ausweg bist. Du magst das so empfinden und im Moment mag das auch wirklich so aussehen. Aber das kann nicht sein. Das kann nicht sein, weil er dich liebt. In Jesaja 55, 8 und 9, ja, wir dürfen uns so die Fülle der Verheißungen in Jesus aneignen, in der Schrift. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ja? Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich schüttel mich immer, wenn dieser Vers so negativ benutzt wird. Ne? Also, ja, brauchst dich gar nicht anstrengen, nachzudenken, Gottes Wege sehen sowieso ganz anders aus. Das ist gar kein Gerichtswort oder das ist gar nicht negativ belegt, sondern es ist eine unglaubliche Verheißung. Gott sagt, zerbrich dir nicht den Kopf über das, was meine Sache ist. Ich sorge für dich, ja? Und ich kümmere mich um dich. Du musst dir nicht das Gehirn zermartern. Du musst nicht dein Kopfkissen zerwühlen und kannst nicht einschlafen, weil du dir Sorgen machst über die kommende Woche. Das ist meine Sache, sagt der Herr. Woher weiß ich das? Weil er sein Leben für mich gegeben hat, um mich loszukaufen, um mich als sein Eigentum zu haben. Meine Wege sind höher als eure Wege. Geht dir das auch oft so, dass du meinst, du müsstest im Gebet dem Herrn sagen, was er tun muss, um dich zu retten? Da hat der Herr nur ein müdes Lächeln für. Ne? Ich mache das auch immer wieder, dass ich in einer Notsituation bete, Herr, du siehst die Situation, bitte mach doch das, das und das. Und dann sagt der Herr mir oft, überlass es einfach mir. Udi, denk da nicht drüber nach, ne? Das ist sowieso Quatsch. Ich mach's. Du musst dir da den Kopf nicht drüber zerbrechen. Lass es los. Wir würden viel unbeschwerter als Christen leben, wenn wir dieses Wort beherzigen würden. Es sind seine Gedanken. Ich weiß ja nicht, wie du deine Kinder erzogen hast. Aber hast du schon mal erlebt, dass deine Kinder morgens ganz aufgelöst aufstehen und fragen, wie wird das mit dem Schulweg? Wie wird das mit dem Schulbrot? Wie wird das heute Nachmittag werden? Und wie wird das mit Weihnachten? Mama, weißt du schon, was wir an Weihnachten essen werden? Und so weiter. Was würdest du deinem Kind sagen? Chill, ne? Ganz ruhig, Brauner. Das kannst du mir überlassen. Da machen sich unsere Kinder überhaupt keine Gedanken drüber, oder? Weil sie sind Kinder. Und das ist Job von Mama und Papa. Die kümmern sich darum. Ja? Oder hast du schon mal erlebt, dass dein Kind eine Einkaufsliste schreibt? Dann sagt Mama, hast du schon gesehen, der Kühlschrank ist leer. Wir brauchen das und das. Es sei denn, ihr Lieblings-Nutella oder so ist nicht da. Ne? Aber normalerweise ist das, Mama und Papa sorgen dafür, dass der Kühlschrank voll ist. Das Entrüsten ist groß, wenn es nicht da ist. Weil sie kümmern sich darum. Und Gott sagt, das ist genau das, was Jesaja 55 sagt. Ich kümmere mich darum. Du musst dich darum nicht kümmern. Du musst dich da nicht zersorgen, sondern ich kümmere mich darum. Und wenn du jetzt in so einer Schleife der Sorgen bist, mach das einfach. Atme durch und sag, Herr, es sind deine Sorgen. Ja? Es sind deine Gedanken. Ich gehöre dir. Du bist mein Vater. Ich bin dein Kind. Kinder müssen sich nicht über das den Kopf zerbrechen, was die Verantwortung der Eltern ist. Gottes Rettungswege sind einzigartig. Die sind einmalig. Deine Fußstapfen, heißt es hier, waren nicht zu erkennen. Was heißt das? Gott hinterlässt keine Fußstapfen im Sinne, seine Wege seien wiederholbar oder nachvollziehbar. Gott arbeitet individuell. Und da bin ich so dankbar dafür, dass es kein Schema F in der Führung Gottes für seine Leute gibt, sondern Gott führt individuell. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte, wie du zu Jesus gefunden hast. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte, wie du Wunder erlebt hast. Und Rettung aus Schwierigkeiten. Gott ist individuell. Er hinterlässt keine Fußstapfen. Ja, wo, wiederholbar. Das wird ja oft gesagt, ein Wunder, das müsste wiederholbar sein. Ja, wenn es wiederholbar ist, ist es kein Wunder. Ja? Sondern Gott tut Dinge einmal und oft nie wieder. Er tut es nur in dieser Weise und nicht nachvollziehbar. Es bleibt ein Wunder. Gottes rettendes Eingreifen ist immer individuell, persönlich, auf dich, auf deine Persönlichkeit, auf deine Situation, auf deine Umstände abgestimmt. Gott hat und braucht kein Muster zur Rettung. Vielleicht beschreibt diese Feststellung, dass Gott keine Fußstapfen hinterlässt, aber auch Gottes geheimnisvolles Handeln. Gott ist geheimnisvoll. Ja? Jeder Einbrecher hinterlässt Spuren. Es wäre phänomenal, wenn er einbrechen könnte, ohne Spuren zu hinterlassen. Aber Gott handelt, er ist wunderbar. Gott hinterlässt nicht immer Spuren. Und dann ist es oft so, ja, dass wir es nicht erklären können. Aber es ist so. Ja, wir haben das in unserem Leben oft erlebt, meine Frau und ich zusammen mit unseren Kindern. Das ist, ich erzähle das gerne zum Zeugnis, zur Ehre des Herrn. Als wir im Gemeindedienst damals anfingen, waren die Finanzen sehr knapp. Aber wenn wir heute mit unseren Kindern und Enkelkindern heute unsere Urlaubsbilder anschauen aus der Vergangenheit, dann fragen wir uns selber, wovon haben wir das bezahlt? Ich weiß es nicht, weiß es bis heute nicht. Wir haben es immer bezahlen können, es war immer das Geld da. Wir konnten immer mit unseren Kindern Urlaub machen. Aber frag mich nicht wie, ich weiß es nicht. Gott hat immer dafür gesorgt, dass das, was wir brauchten, da war. Wir haben nie Hunger gelitten. Wir haben nie Gutes vermissen müssen. Aber wenn ich habe heute noch meine Gehaltsabrechnungen aus dieser Zeit. Wenn ich diese Summen sehe, frage ich mich, wovon wir davon als Familie leben konnten. Aber der Herr hat es gemacht. Gott tut Wunder. Er muss sich nicht erklären und er erklärt sich nicht. Und das wisst ihr auch und das erleben wir auch, das Unmögliche ist Gottes Spezialität. Das ist Gottes Spezialität, das Unmögliche. Und das führt uns oft an die Grenzen unserer Geduld. Dass Gott immer noch Geduld hat und noch wartet, wo wir denken, hey Herr, wir stehen ja schon hinter dem Abgrund. Und Gott sagt, ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist Gottes Spezialität. Wenn wir keinen Ausweg mehr erkennen können, dann halten wir unsere Lage für ausweglos. So fühlen wir uns dann auch und so geben wir uns dann auch. Wir können ja als Christen jammern, wir können ja klagen und anderen auf die Nerven gehen, dass wir ihnen schon wieder unsere Probleme und unsere Story erzählen, wie schwierig es ist und so weiter und so weiter. Sprich doch mit dem Herrn darüber. Ja, es gibt auch bei uns in der Gemeinde Geschwister, sie sind die einzigen, die Probleme in der Familie haben. Sie sind die einzigen, die Stress im Job haben. Sie sind die einzigen, die gesundheitlich ein Handicap haben, alle anderen haben das nicht. Kennst du solche Leute? Ja? Die das immer schaffen, alle einzubeziehen, wie elend es ihnen geht. aber die nicht einmal danach fragen, wie geht's dir eigentlich? Hast du auch Probleme im Job? Ja? Sprich mit dem Herrn darüber. Bevor du mit Menschen sprichst über deine Situation, sprich mit dem Herrn darüber. Für unseren Gott und Herrn ist keine Situation ausweglos. Hier heißt es, dein Weg führt durchs Meer. Wenn es sein muss, führt Gott durchs Meer und durch gewaltige Fluten. Und ich werde den Eindruck nicht los, wenn ich die Bibel lese, dass diese Herausforderungen Gott besonders Spaß machen. Er hat keinen Spaß daran, wenn wir in Herausforderungen sind und es nicht gut geht. Aber er hat Spaß daran, die Dinge sich zuspitzen zu lassen, bis wir sagen, und jetzt geht's nicht mehr. Und da sagt Gott, okay, dann fange ich jetzt an. Da fängt Gott an. Da, wo du sagst, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht weiter, sagt Gott, gut, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt bin ich gefragt. Und jetzt setzt Gott an. Das liebt er, weil ihn das ehrt. Manchmal hat man als Christ den Eindruck, dass unser Gott die Zuspitzung bis zur menschlichen Kapitulation auch möchte. Gott handelt oft, wenn du die weiße Flagge zeigst. Ja? Jetzt kapituliere ich. Bis dahin konntest du noch selber. Ach Herr, kümmere dich um die, die dich brauchen. Ich kriege das schon hin. Und wenn es dann nicht klappt und wir die weiße Flagge zeigen, dann kommt der Herr. Ist das nicht so in unserem Leben? Ja, wenn wir die weiße Flagge zeigen, dann kommt Jesus. Und dann sagt er so, jetzt gehen wir gemeinsam vorwärts. Dann offenbart sich der Herr in einem göttlichen Schachzug, wie damals am Roten Meer. Keine Chance. Und dann kommt Gott und sagt, ich habe noch Wege. Um meinetwillen, ja, Jesaja 48, Vers 11, da steht, um meinetwillen, da spricht der Herr, um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Gott tut das, ja, weil ihm die Ehre gebührt. Er wird geehrt dadurch. Und das sollte uns auch Ansporn sein. Bete doch mal nicht, Herr, löse mein Problem, sondern Herr, greife ein, damit du geehrt wirst. Damit ich dich ehren kann, damit ich das bezeugen kann, wie du geholfen hast. Ja? Nochmal, wir hören so viele Geschwister, die jammern und klagen in der Gemeinde. Ja, wenn du sagst, wer hat eine Not, da sind oft die Gebetsanliegen sofort da. Aber sag doch mal, bitte mal alle nach vorne kommen, die in dieser Woche Gottes Eingreifen erlebt haben. Da ist oft Schweigen im Wald. Ne? Nicht, weil wir nichts erlebt haben, aber naja, ja, das ist nicht so spektakulär. Aber das sollte eigentlich unser Miteinander ausmachen, dass wir nicht nur unsere Nöte teilen und mitteilen, sondern auch freudig mitteilen, was der Herr Gutes getan hat, wo wir seine Wunder erleben, wo wir sein Eingreifen erfahren. Und das ist wichtig, weil damit ehren wir ihn. Nichts kann unserem Gott den Weg versperren. Das sagt der Psalmist. Das hat er gelernt. Er hat darüber nachgedacht und hat erkannt, meinem Gott kann nichts den Weg versperren. Wenn wir Gottes unmittelbare Gegenwart nicht fühlen, dann halten wir uns oft für von Gott verlassen. Unser Herr und Gott muss nicht sichtbar sein, um machtvoll zu handeln, sondern sein Wort genügt. Wieder der Punkt. Wir leben in einer Generation von Christen, wo es sehr um das Gefühl geht. Fühle ich Gottes Gegenwart in meinem Leben? Fühle ich Gottes Nähe? Fühle ich Gottes Macht? Nein, die fühle ich nicht immer. Manchmal fühlt man sie. Aber oft fühlen wir sie nicht. Ist sie deswegen nicht da? Doch, sie ist beständig. Ja? Gottes Prinzipien sind beständig. Mein Gefühl ist nicht beständig. Wenn ich gut geschlafen habe, wenn ich mich fit und gesund fühle, fühle ich oft auch die Gegenwart Gottes. Ne? Und wenn wir nicht gut geschlafen haben, wenn wir angeschlagen sind, fühlen wir das nicht. Aber ist Gott deswegen weniger mächtig und weniger gegenwärtig in meinem Leben? Es geht nicht um mein Gefühl, sondern es geht, was er sagt. Ich bin bei euch alle Tage. Ja? Unabhängig, ob es dir gut geht, ob du angeschlagen bist, ob du wenig geschlafen hast und gut oder schlecht geschlafen hast, Gott bleibt der Gleiche. Das ist ein Prinzip, was wir lernen müssen. Manchmal können wir Gottes Absichten nicht absehen oder erahnen. Aber der Herr ist treu und zuverlässig. Das meint auch dieses Wort, deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Manchmal fühle ich den Herrn nicht. Ne? Heute Morgen, als ich da durch die verschneite Landschaft und so gefahren bin und wir hatten eine relativ kurze Nacht, habe ich mich jetzt nicht vollmächtig für diesen Dienst heute Morgen gefühlt. Ich hätte jetzt anrufen können und sagen, tut mir leid, du, ich fühle mich nicht so vollmächtig, vielleicht sollte ein anderer das Wort heute Morgen übernehmen. Aber ich weiß, dass der Herr vollmächtig ist. Ne? Und dass er unabhängig davon wirkt, wie ich mich fühle, wie ich drauf bin. Nichts und niemand ist der Allmacht unseres Gottes gewachsen. Immer und überall, unter allen Umständen, dürfen wir uns Gottes Führung sicher und gewiss sein, wenn wir ihm gehören. Das hat er mir zugesagt. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Wenn Gott durch Mose und Aaron seine Leute sicher ans Ziel gebracht hat, denk mal darüber nach, wie viel mehr wird Gott das tun durch seinen guten Hirten, den Herrn Jesus. Aaron und Mose waren mächtige Werkzeuge in der Hand Gottes, aber sie waren Menschen. Jesus ist Gott und er führt. Er hat erklärt, mit Blut unterschrieben und erklärt, dass er sich um dich kümmert. Bis zum letzten Augenblick deines Lebens. Das hat er dir zugesichert. Niemand wird dich aus seiner Hand reißen können. Wenn Gott durch Mose und Aaron seine Leute sicher geführt hat, wie viel mehr wird Gott dich durch den Herrn Jesus führen? Bekümmert, entmutigt, verzweifelt hat der Verfasser seinen Psalm begonnen. Vielleicht sollte es ein Klagelied werden, aber mit neuem Mut und neuer Zuversicht beendet er sein Lied. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist, vielleicht mit einem Klagelied. Aber ich hoffe und wünsche und bete, dass du mit einem Loblied nach Hause gehst. Dass der Geist Gottes es dir schenkt, dass du das für dich heute Morgen persönlich nehmen kannst. Es ist nicht wichtig, ob der oder diejenige links oder rechts von dir das heute Morgen verstanden hat, sondern dass du es verstanden hast, dass es für dich ist. Das ist für dich. Wir dürfen von ihm lernen und es mitnehmen. Gott hat immer einen Weg. Ja? Ich habe dieses Bild gefunden vor einiger Zeit. Ja, da steht, bloß weil du im Moment meinst, dass es keinen Weg gibt oder du keinen Ausweg siehst, das heißt nicht, dass Gott einen Weg hat für dich. Ja? Und das ist eine Wahrheit. Vielleicht gehst du in die kommende Woche und denkst, ich sehe keinen Weg, wie dieses oder jenes Problem geklärt werden kann. Aber bloß weil du es nicht siehst, heißt nicht, dass Gott keinen Lösungsweg hat, sondern du darfst ihm vertrauen. Er wird dein Problem lösen. Gott hat immer einen Weg für seine Leute. Das habe ich aus Psalm 77 gelernt für mich. Und das nehme ich als Verheißung für mich in Anspruch. Gott hat immer einen Weg für seine Leute und wenn er das mehr dafür teilen muss. Und wenn er das Meer dafür teilen muss, wenn er Himmel und Hölle in Bewegung setzen muss, er wird das tun, um dich zu retten. Woher weiß ich das? Ah, das steht ja alles im Alten Testament, Rudi. Du musst ja was aus dem Neuen Testament. Kann ich dir geben, ja? Nimm Epheser 3, Vers 20. Epheser 3, Vers 20 sagt, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Da hast du es wieder. Seine Kraft wirkt in dir, ob du das spürst oder nicht, ob du das glauben kannst oder nicht. Es ist Wahrheit, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle Geschlechter, ob damals Israel am Roten Meer oder du und ich, wir heute. Wenn wir ihm gehören, werden wir immer bekennen dürfen, dass er mehr zu tun vermag, als wir uns jemals ausmalen können oder als wir jemals mutig im Gebet formulieren würden. Also, Fazit heute Morgen. Wenn du in Problemen und Schwierigkeiten steckst, und ich glaube, dass ich 80% heute Morgen anspreche, wenn dich Fragen und Zweifel plagen, wenn du keinen Ausweg siehst, denken statt grübeln. Grüble nicht nach, sondern denke nach. Denke nach über Gottes Wort. Denke nach über Psalm 77, denke nach über Israel am Roten Meer, denke nach an Jesus am Kreuz auf Golgatha, der dir seine Liebe bewiesen hat. Ja? Konstruktiv denken statt destruktiv grübeln. Ja? Mach's wie der Psalmdichter. Ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit. Ich sinne nach über alle deine Werke und erwäge deine großen Taten. Gott, der Herr, kennt immer Wege und schafft Auswege. Und ich möchte dich einladen, das ist nicht ein ellenlanger Vers. Nimm doch Psalm 77, Vers 15 mit als Vers für diese Woche. Nimm das mit. Ich weiß nicht, was dir begegnen wird in der kommenden Woche, familiär, beruflich, persönlich. Aber bitte den Heiligen Geist, dass er dich erinnert an Psalm 77, Vers 15. Buchstabiere das für dich. Sag dir das selber zu, wenn es nötig ist, laut, vielleicht in einer Ecke, wo dich niemand hört. Psalm 77, Vers 15. Du bist der Gott, der Wunder tut. Ich glaube das. Daran halte ich fest. Ja? Herr Jesus, in deinem Namen nehme ich das für mich in Anspruch. Du bist der Gott, der Wunder tut. Auch in meiner Situation, auch in meiner verfahrenen Kiste, auch in meinem Scherbenhaufen bist du der Gott, der Wunder tut. Amen. Bete noch mit uns. Himmlischer Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus bitte ich das für mich und für meine Brüder und Schwestern, für alle heute Morgen hier, dass wir das lernen, dass uns das geschenkt ist durch deinen Heiligen Geist, dass wir das fassen können, dass wir das persönlich in Anspruch nehmen können, dass wir das beherzigen dürfen, dass es unser Denken, auch unser Empfinden wirklich in die richtige Richtung bringt. Du bist der Gott, der Wunder tut. Herr, dass wir diesen Psalmisten erleben dürfen, den du benutzt hast, der sich seinen ganzen Frust, seine ganze Sorge, seine ganze Not von der Seele geschrieben hat und der dann innehalten durfte durch dein Eingreifen und sich auf dich besinnen konnte. Du hast dich ihm vor Augen gestellt in deinem allmächtigen und wunderbaren großen Handeln am Roten Meer, das für deine Größe und für deine unbegrenzte Macht steht. Herr, wenn du willst, dann teilst du das Meer für deine Kinder. Dann bringst du uns trockenen Fußes durch den Schlamassel unseres Lebens und durch die Schwierigkeiten und durch die ausweglosen Umstände hindurch, dass wir nur staunen werden. Danke, dass du der bist, Herr Jesus, der mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß deiner Kraft, die in und für uns wirkt. Das wollen wir in Anspruch nehmen, Herr, und ich bitte dich, lass uns gestärkt, ermutigt, voller Glauben und Zuversicht, voller Vertrauen in dich, Herr Jesus, in die Herausforderungen der kommenden Woche gehen. Wie sie auch immer gestaltet sein mögen, Herr Jesus, dass wir das beherzigen und buchstabieren und in Anspruch nehmen. Du bist der Gott, Herr Jesus, der Gott, der Wunder tut, weil du uns liebst, weil du uns errettet und erlöst hast, weil wir dein Eigentum sind in alle Ewigkeit. Amen. Amen.